Es sind da zwei Begriffe zu erklären in dem Text, nicht? Da steht also, tritt sie selbst in unser Metapherngestöber. Das ist ein Wort von Paul Celan aus seinem Gedichtband Die Atemwende von 1967. Da heißt ein Gedicht, das sind ganz kurze Zeilen, ein Dröhnen. Ein Dröhnen, es ist die Wahrheit selbst unter die Menschen getreten, mitten ins Metapherngestöber. Also, dass die Menschen sich versuchen, ihr Bild, ihre Meinung, ihre Metaphern für das Göttliche zu machen, ist ja so inzwischen so ein beliebtes Spiel, auch in der Erwachsenenbildung. Gott ist für mich wie, und dann erzählen die Leute alles nicht, wie Wind und Wasser und Ufer und so alle, diese Geschichten, Gras und Ufer und was es da alles gibt, nicht? Und da heißt es dann jetzt hier eben, da tritt er hinein mit Dröhnen die Wahrheit mitten ins Metapherngestöber. Dann steht da was von der Vielmeinerei. Das habe ich gefunden bei Fridolin Stier, dieser sehr bekannte, also Alttestamentler aus Tübingen, dessen Memoiren, dessen also Tagebücher viel gelesen worden sind. Und der verweist darauf, dass Goethe dieses Wort geprägt hat. Heute drücken sich ja die Leute gepflegter aus. Die reden vom Pluralismus, nicht? Und wer ist schon gegen Pluralismus? Darf man gar nicht sein, Pluralismus. Pluralität heißt Vielheit. Pluralismus heißt, Vielheit ist schön. Und Fridolin Stier sagt dann, ich muss eigentlich den Pluralismus ersetzen durch den Ausdruck Vielmeinerei. Denn die Wahrheit gibt es nicht, sondern es gibt nur viele Meinungen über sie. Vielmeinerei, meine Meinung, deine Meinung, dabei muss man stehen bleiben. Und das wäre es dann. Und da habt ihr hier angesichts dieser Vielmeinerei hinsichtlich Welt, Ich und Gott, unserer Wahrheitsfluchten und der Unmenschlichkeit wäre auszuschauen, gibt es ein letztes authentisches Wort über uns und unsere Hoffnungen und Ängste. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt erstmal einzusetzen, damit das in der Neuzeit sich ganz deutlich, wenn ich da recht sehe, eine Kritik und eine Aversion gegenüber dem Mittlertum herausgebildet hat. Ich meine, man könnte zeigen, bei Marx wie bei Nietzsche, bei anderen Leuten, die Menschen wollen eine Unmittelbarkeit zu Gott und möchten nicht angewiesen sein auf andere Leute. Also Lehramt, Priester, Papst, Offenbarung, das wollen die Leute nicht. Deswegen verweise ich in dem Zusammenhang immer auf die Geschichte von dem Syrer Naaman, nicht, der den Aussatz bekommt und dann hat er eine Sklavin aus Israel und die sagt, bei uns ist jemand, der kann den Aussatz heilen. Und denkt er, ja, fürs Aussatzheilen sind die Könige zuständig. Also kommt er nach Israel gefahren zum König und sagt, mach mich gesund. Der König ist völlig verzweifelt. Der sagt, ich will mit dem Krieg anfangen. Seit wann kann ich den Aussatz heilen? Und zum Glück sagt ihm einer, nein, nein, das ist nicht der König. Da gibt es den Propheten Elisha, zu dem muss ich gehen, der macht das. Und da kommt er zum Propheten Elisha und sagt, mach mich gesund. Und sagt der Elisha, bade 7-mal im Jordan. Sagt er, ich als Syrer im Jordan, wie kommst du mir vor? Was soll ich in einem jüdischen Fluss baden? Zum Glück sagt ihm dann ein Bediensteter, also hör mal, wenn dieser heilige Mann von dir irgendwas anderes gewollt hätte, zum Beispiel vielleicht auf den Kopf gehen, hättest du das auch getan. Jetzt sollst du ja eigentlich nur im Jordan baden, mach es doch. Und dann macht das und wird gesund. Und er deckt obendrein Gott, er nimmt eine Handvoll Erde mit vom Jordan, nimmt das mit nach Hause. Und so denken sich die Leute, die meinen, wenn es mir schon um die Wahrheit geht, dann setze ich mich in den Sessel, nenne mich Gottsucher und dann soll die Wahrheit gefälligst kommen. Aber die kommt nicht, wenn man nicht selber auf den Weg geht. Und so steckt dann so dieser Gedanke in der Neuzeit drin, ich will doch nicht auf andere angewiesen sein. Ich will mir doch nicht von wem anders sagen lassen, wer Gott ist. Das soll er mir gefälligst selber sagen. So wie manche Leute Gott übel nehmen, dass sie nicht so privat geknetet worden sind wie Adam, sondern so ganz auf ordinäre, gewöhnliche Weise gezeugt, empfangen, geboren werden. Nicht? So denken die auch, wenn schon, dann bitte privat. Aber hier gibt es keine Privatpatienten, oder alle sind's. So kann man es auch formulieren. Und deswegen meine ich, kann man zeigen, dass das so der Hauptwiderstand ist. Man will eine Gottunmittelbarkeit haben und nimmt es Gott eigentlich nicht übel, dass es Gott gibt, sondern nimmt es Gott übel, dass er uns an andere Menschen verweist. Was soll ich mit dem Schmidtchen? Ich will den Schmidt selber. Nicht? So diese Gedanken. Und da ist schon eine erste Überlegung, die zu sagen, ist ein Gedanke von Nietzsche, die Wahrheit beginnt mit Zweien. ich komme wieder auf meine Sache mit dem Dreieck zurück. Nicht? Dass einer allein kann sich nicht beweisen. Zwei kann man schon nicht widerlegen, die Wahrheit beginnt mit zwei. Und so meine ich, ist jedes Verhältnis zu Gott oder auch zu uns selbst oder zur Wirklichkeit immer ein Verhältnis, einerseits ich direkt und andererseits ich über den anderen. Oder wenn wir uns den Fall andersrum malen, mir begegnet Gott und mir begegnet, was ein anderer dazu erzählt. Das eigentlich ist es. Zum Beispiel, natürlich habe ich eine Meinung über mich. Aber meine Frau, meine Kinder haben auch eine Meinung über mich. Man kann nur hoffen, das weicht nicht so dramatisch ab, nicht? Soll ich mich ja jetzt hinsetzen und sagen, niemand versteht mich, nur ich verstehe mich? Und soll ich sagen, ich weiß es gar nicht, höre ich mal hin, was die anderen mir erzählen, wer ich bin? Ist doch gerade der Dialog von beidem, der hingehört. Das hat der Nikolaus von Kues in einem großartigen Bild gezeigt, in seinem schönsten Buch, finde ich jedenfalls und viele andere auch, De Visione Dei, von der Schau Gottes. Wobei man den Genitiv doppelt lesen muss. Man selber schaut Gott an und Gott schaut einen an. Das hatten die Mönche vom Tegernsee, von dem Benediktinerkloster, ihn erbeten, eine Schrift über das mystische Gebet. Dann hat er denen diese Schrift geschrieben und hat ihnen zugleich ein Bild mitgeschickt, eines sogenannten Allessehenden. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Klöstern oder aus Schlössern. Dass ein Bild ist so gemalt, das macht man Halbprofil und dann die Augen so. Das, ganz egal, wo man steht, guckt einen das Bild an und wenn man sich bewegt, begleitet einen der Blick. Und das hat er denen mitgeschickt, sagt, hängt das auf in eurem Kapitelsaal und dann stellt euch im Kreis drumherum und dann werdet ihr sehen, jeder von euch wird von diesem Bild so angeblickt, als ob nur er angeblickt würde. Und wenn er sich bewegt, wird dieser Blick mit ihm gehen, als ginge es nur mit ihm mit. Eine ganz geniale Sache, so diesem Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit, zu vermitteln, wie er Geschichtlichkeit, Relativität und Absolutheit zusammenkommen. Mich interessiert jetzt etwas, was der Cusanus an der Stelle nicht behandelt, nämlich die Frage, wie erkenne ich die Göttlichkeit dieses Bildes? Göttlichkeit in Anführungszeichen, die besteht ja nicht darin, dass das Bild mich anguckt, sondern die Göttlichkeit besteht darin, dass während es mich anguckt, als ob es nur mich angucken würde, dich so anguckt, als ob es nur dich angucken würde. Und wie erkenne ich das? Also dann stehen wir so im Kreis rum, ich sehe das Bild, schaut mich an, der Mitbruder sagt, mich schaut's an, kann nicht sein, geh mal zum Augenarzt, denn es guckt ja mich an. Erstmal ist es nicht nett und lieb, zweitens bringe ich ihn wie mich um die Chance zu erkennen, dass es uns beide anblickt. Nee? 4 Wochen später, ich bin in der Tugend fortgeschritten, außerdem ist es der Prior, ich gucke also hin und sage, mich schaut das Bild an, und sagt, nein, mich schaut es an, darauf bin ich fortgeschritten, in der Demut gehe ich zum Augenarzt. Auch keine Lösung. Nee? Denn wieder bringe ich uns beide um die Chance. Wiederum 4 Wochen später, ich bin vor dem Bild, sieht mich an, sage ich, jetzt gut, jetzt gucke ich mich mal hin hier. Tatsächlich, es guckt uns an, aber jetzt steht da niemand mehr. Es gibt nur eine Lösung. Ich traue meinen Augen und glaube dem anderen, der was anderes vom selben erzählt als ich. So wie man nur mit 2 Augen räumlich sehen kann, so kann man nur, wenn 2 vom selben was Verschiedenes sagen, überhaupt auf die Idee kommen, das, was ich sehe, ist nicht einfach das Ganze, sondern die Seite, die die Wirklichkeit mir zeigt, sei es ein Berg, oder sei es Gott oder eine andere Person oder ein Film oder ein Gemälde oder wie auch immer. Deswegen ist es ja besser, man geht zu zweit in eine Ausstellung oder in einen Film. Man kann nicht darüber reden, es ist einfach reicher, dass das geschieht. Nicht 2, die was Gleiches sagen, sondern dasselbe. Deswegen gehört da hinein diese Wichtigkeit, worauf die Rabbinen Wert legen, die Stimme aus dem Dornbusch, die zu Mose auf seine Frage sagt, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, es wird 4-mal Gott gesagt. Sagt nicht in einem Aufwasch. Ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak, Jakob. 4-mal sagt er Gott. Und da haben die Rabbiner mir gesagt, das bedeutet eben die Geschichte eines jeden, der Gott Abrahams, das ist eine ganze Geschichte, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und so ist Gott natürlich der Gott von jedem von uns, da kann jeder und jede von uns ihre, seine Geschichte mit Gott erzählen. Und dafür haben wir auch die Geschichte, um die anderen Leuten zu erzählen. Das heißt, wenn der Kafka sagt, für jeden gibt es das Tor zum Gesetz, wo er durchgeht, sage ich genau so, aber zugleich das, wo ich da durchgehe, das habe ich dann den anderen zu erzählen. Davon müssen wir ja morgen noch reden. Also so viel kann ich diesen Menschen, die Unmittelbarkeit wollen, schon beibringen und sagen, du alleine kannst das, was du Gott nennst, nicht von deiner Projektion oder deiner Einbildung unterscheiden, wenn du es nicht zugleich mit anderen zu tun kriegst. Und deswegen heißt das Gebet des neuen Israel nicht mein Vater, sondern Vater unser. Mein Vater kann ich nicht von meiner Projektion unterscheiden. Aber wenn ich zugleich meine Erfahrung mit ihm aussetze, der Erfahrung des anderen mit ihm, dann taucht hier Wirklichkeit auf. So sagt auch die Phänomenologie, die Realität der Außenwelt kommt dadurch zustande, dass die Gegenstände für verschiedene Leute da sind, die ja auch von verschiedener Seite sehen. Ich gucke von hier drauf, der andere guckt von dort drauf und wir können uns darüber verständigen. Das müsste man den Leuten noch vermitteln können, dass sie sagen, ich selber. Und worauf kommt es mir jetzt bei der Geschichte an? Ganz wichtig ist mir, ich kann mich nicht an dessen Stelle stellen. Wenn ich mich dorthin stelle, bin ich nämlich nicht mehr hier. Das heißt, ich habe dem anderen zu glauben, ohne es selber nachprüfen zu können. Sowas nennt man Autorität. Ich anerkenne eine Autorität, von der ich mir etwas gesagt sein lasse. Auf dieser Stufe ist erstmal jeder für jeden Autorität unnachprüfbar, auch wenn das die Leute nicht gern hören. Das Besondere, worüber wir nun heute reden, ist, dass wenn man das den Leuten beibringt, ist jetzt die andere Frage, also gut, es gibt immer so Vermittlung nochmal, aber kann es denn auch den Mittler geben? Das ist ja das, was die Leute am Christentum so aufregt. Dass es verschiedene Religionsstifter gibt, verschiedene Religionen, okay, aber wieso stellt ihr euch hin und sagt, euer Mann ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, als ob es nicht noch andere Wege gäbe und nicht noch andere Wahrheiten, wie soll denn das eigentlich sein? Kann man da den Menschen noch was vermitteln? Oder muss man einfach sagen, friss oder stirb, entweder glaubst es oder rutsch mir den Buckel runter? Und das will ich jetzt versuchen. Und dann würde ich sagen, die erste Voraussetzung ist die, dass Gott eine personale Wirklichkeit ist, in dem Sinn, wie wir es heute Nachmittag miteinander bedacht haben. Wenn Gott bloß ein Seinsgebirge wäre, zum Beispiel, dann gibt es natürlich so viele Aspekte auf ihn, wie Leute auf das Gebirge gucken. Und es gibt so viele Wege auf den Berg, wie es eben Leute gibt, die da hinaufsteigen. Darum hat ja auch Ratzinger gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott auf die Frage hin, wie es Menschen gibt. In seinem früheren Interviewband noch. Nicht? Die Frage ist, ob es auch vom Gott zum Menschen so viele Wege gibt oder wie das aussieht. Damit ich dann, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gott eine freie, personale Wirklichkeit ist, dann kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er unter den vielen Worten, die er sagt, ein Wort als das letzte Wort meint, als das endgültige Wort. Das ist genau der Anfang vom Hebräerbrief, nicht? Dass dort gesagt wird, Gott hat zu uns gesprochen, auf vielfache Weise zu unseren Vätern durch die Propheten und die Kirchenväter ergänzen und durch die Sibyllen, um auch die außerbiblischen Offenbarungen mit einzubeziehen. Und dann heißt es aber, und am Schluss in seinem Sohn. Deswegen hat der Kollege Verweyen seine Fundamentaltheologie in Freiburg und den Titel gestellt, Gottes letztes Wort. Dass das dort gesprochen ist. Nochmal, wenn er eine personale Wirklichkeit ist, kann ich das nicht ausschließen. Ich kann nicht sagen, alle Worte sind hier gleichgültig und deswegen auch gleichgültig, sondern der Sprecher selber kann bestimmen, welches Gewicht er seinen Worten gibt. Man könnte jetzt darüber meditieren, woran man das erkennen soll, so ein letztes Wort. Wenn die Menschen sagen ja auch öfter ein Ja, nicht? Das Ja bei der Hochzeit, das macht man halt dann so, dass man da, also im Standesamt wird dann das Harmonium gespielt oder so, nicht? Mit dumm, da, da, dü, da, da und so, nicht? Man denkt, es ist ein besonderes Ja. Es kann nur als dieses besondere Ja behauptet werden. Und es kann nur als dieses besondere Wort geglaubt werden. Wie soll ich bei Einzigkeit mit Beweisen auftreten? Beweise gibt es immer nur, wo was verglichen wird. Nicht bei Einzigkeit. Das ist gar nicht möglich. Es wird behauptet. Das Einzige, was man sich fragen kann, gibt es eine Glaubwürdigkeit dafür? Darüber kann man noch nachdenken. Aber an sich wird es behauptet und kann nur geglaubt werden. Hier ist es Ende mit Beweis, deswegen ist das auch kein Gegenstand eigentlich der Philosophie mehr. Was hier die Philosophie tun kann, was ich jetzt mache, ist ja Vorüberlegungen über die Möglichkeit von so etwas, weil etwa Karl Jaspers sagt, das kann ja gar nicht sein. Gegenüber dem Absoluten gibt es niemals das letzte Wort. Ich kann nicht einen Menschen für göttlich erklären oder ein Buch für göttlich erklären, sondern es gibt eben so viele, wie er sagt, Chiffren, wie es Leute gibt, die Chiffren entwerfen. Metaphern hat das hier geheißen bei Celan. Nicht? Es gibt immer haufenweise Metaphern. Und Nietzsche sagt, die ganze Wahrheit sind nur festgewordene Metaphern, die sogenannten Wahrheiten. Alles fließt und schillert da so herum. Und dann muss man sehen, was man damit machen kann oder machen will. Aber zu behaupten, das sei absolut, das ist schon von vornherein geliefert. Und es stimmt ja auch, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Philosophie und die Antwort. Sowas kann ich dann nur lustig finden. Das ist von vornherein klar, dass das falsch ist. Es gibt nicht die Ansicht, es gibt nicht den Weg, es gibt nicht die Weltanschauung, sondern es gibt immer mehrere. Von überhaupt einer solchen Absolutheit reden zu können, kann nur sein, wenn diese göttliche Wirklichkeit selber von sich aus sich in einer bestimmten Weise festlegt. Und eben zum Beispiel sagt, nein, du musst tatsächlich zum Jordan kommen. Es ist wirklich dieser Jude aus Nazareth, was die Leute schrecklich aufregt. Ich habe öfter auch gesprochen mit so auch bei Jesuiten, so mit indischen Jesuiten, die dann mir sagen, ja, das Alte Testament, das kann sich ja verstecken gegenüber unseren Upanishaden, das sind religiöse Bücher. Und genau das schreibt zum Beispiel Ratzinger an einer Stelle. Er schreibt, klar ist das Alte Testament gegenüber diesen großen religiösen Büchern etwas armselig und etwas schwach. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Deswegen hat das Christentum, legt der Wert darauf, auch nicht bei den Religionen angesetzt, sondern bei der Philosophie. Das Christentum hat nicht angesetzt bei den Religionen. Denken Sie an den Bonifatius, der da den Hessen ihre Eiche abgehackt hat, was obendran noch gegen die Umwelt ist. Nicht? Nein, er nimmt die Religionskritik der Griechen und knüpft nicht bei den Religionen an. Setze ich davon ab. Deswegen dann der Vorwurf an die Mission, sie sei entwurzelnd. Darüber müssen wir morgen noch reden. Nicht, dass die Leute entheimatet werden. Dass man das an ihrer Quelle sucht und findet. Das war auch eines der Argumente der deutschen Christen oder so. Nicht? Wir brauchen ein arisches Christentum. Was sollen wir da mit irgendwelchen Juden? Und von so weit her. Ohne tiefe religiöse Tiefe, kein richtiges Verhältnis zur Natur, nicht allzu viel an Poesie, außer wenn man die Psalmen als Psalmen nimmt, nicht, aber sonst gut, das hohe Lied. Ganz spät reingekommen aufgrund der allegorischen Auslegung durch die Rabbinen. Nicht? Im Verhältnis zu anderen religiösen Büchern verschwindend wenig. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn hier diese göttliche Wirklichkeit selber sich in einer bestimmten Weise festlegt, dann kann sie das machen und mit der Möglichkeit ist zu rechnen. So mein erster Punkt. Der zweite Punkt, ist bloß mit der Möglichkeit zu rechnen oder ist sie nicht eigentlich zu erwarten? Und das ist das, was ich da so ein bisschen anspreche. Ist ja nicht so, dass man sagen kann, Gott ist ein Relativist aus Fülle. Wunderschön, dass es so verschiedene Bilder von Gott gibt. Das ist ja eine wunderbare Symphonie der Wahrheit, was es da alles gibt. Sondern das ist ja keine Symphonie, das ist ja eine Kakophonie, nicht? Das klingt ja misstönend und durcheinander. Da ist so viel an Verfälschung, an Unmenschlichkeit und all dem drin, dass man nicht einfach sagen kann, das nehmen wir mal alles so zusammen. Das kann gar nicht alles zugleich wahr sein. Sondern hier sind Entscheidungen zu treffen. Ja, und wer trifft die? Ich meine, gerade ein religiöser Mensch müsste darauf hoffen, dass es angesichts dieser vielen Stimmen und Sichten, wo man nicht weiß, was diesen Stiftern wirklich begegnet ist und was sie aus dem gemacht haben, was ihnen begegnet ist oder so, müsste man eigentlich hoffen, gibt es ein letztes Wort Gottes, in dem er authentisch festlegt, wie das denn alles zu lesen ist oder nicht? Oder wenn Sie sagen, das sind alles Propheten, die dort reden und sprechen, dann wäre eben zu sagen, bleibt es immerfort bei der Prophetie oder kommt mal jemand, wo die Prophetie eingelöst wird? Wir haben überhaupt kein Recht darauf, dass sie eingelöst wird. Das ist dieser Grundgedanke in dem frühen Buch von Karl Rahner, Hörer des Wortes. Er sagt, der Mensch ist jemand, der ausschaut nach einem möglichen Wort Gottes, der diese Fragen beantwortet, aber natürlich haben wir überhaupt kein Recht darauf. Vielleicht haben wir es mit dem schweigenden Gott zu tun und haben uns das selber nochmal zuzuschreiben, wie wir uns aufgeführt haben. Wenn es also nicht bloß um einfache Theorie geht, die schon mal was wäre, sondern wenn es vor allen Dingen darum geht, wie will Gott sich endgültig gegenüber unserer Unmenschlichkeit definieren? Ist er unser Gericht in dem Sinn, dass er die Sonne ist über den Ruinen unserer Selbstzerstörung? Oder ist er der, dessen Gerechtigkeit darin besteht, uns aufrichtend neu zu schaffen und gerecht zu machen? Das war ja diese tiefe Erfahrung, die Luther gemacht hat, nicht? Gerechtigkeit heißt nicht, ich werde verurteilt, sondern Gerechtigkeit Gottes heißt, er macht mich gerecht. Er bringt mich wieder in Ordnung. Das ist so diese verzweifelte Sehnsucht und Hoffnung der Leute, dass sie einerseits vor dem Heiligen fliehen. Denken Sie, wie Petrus zu Jesus sagt nach seiner Rede, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann später, nach der Brotrede, wo dann Jesus zu ihm sagt, ja, wollt ihr auch gehen? Sagt er, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des Lebens. Also diese Spannung, die im Menschen drinsteckt, einerseits flieht er vor dem Heiligen, andererseits, wo soll er hin? Wenn nicht an dieses Licht des Heiligen. Nur dort gibt es Leben. Und diese Spannung, die da drin steckt, wenigstens meine ich, das könnte man doch deutlich machen, dass das nicht nur etwas ist, womit man rechnen muss, sondern eigentlich etwas, was ein wirklich religiöser Mensch erhoffen müsste. Dass an irgendeiner Stelle Gott sich selber festlegt und sagt, wie er verstanden wissen will. Da reicht die Natur nicht. Die Natur gibt Anstöße. Klar, war immer schon ein Anstoß zu sagen, wie schön, nach jeder Nacht kommt ein Morgen, nach jedem Winter wieder ein Frühling und aus den Gräbern wachsen die Blumen. Zeigt das nicht, dass das Leben weitergeht? Aber das sind ja fragwürdige Dinge. Denn man kann ja vielleicht auch deswegen aufbewahrt werden, weil die ordentliche Strafe dann erst noch kommt. So wie so der Volksmund sagt, kleine Dinge straft Gott sofort, das andere kommt später dran. Und religionsgeschichtlich ist ja der Begriff des heiligen Menschen ein Doppelbegriff. Heilig kann man religionsgeschichtlich durch zwei Weisen werden. Entweder indem man ein ganz sagenhafter Heiliger ist oder ein ganz sagenhafter Verbrecher. Nicht? Das Wort Sazer im Latein heißt sowohl verflucht wie heilig. Das heißt in jedem Fall gottgehörig. Denn wenn jemand ganz schlimme Verbrechen begeht, sagt der Mensch, ich bin nicht mehr zuständig. So wie Gott ja dem Kain ein Mal gibt, damit niemand ihm was tut. Und man kann sich fragen, warum? Behält er sich vor, den so zu bestrafen, wie es kein Mensch kann? Oder behält er sich gerade vor, ihn neu zu beleben, ihn aufzunehmen? Und so? Das geht aus dieser Erfahrung als solcher, ohne weiteren Kommentar, nicht hervor. Und bleibt deswegen auch in der Religionsgeschichte offen, in der Religionsphänomenologie. Was heißt das genau, heilig sein oder gottgehörig? Denken Sie an so Worte wie, es ist ein Schrecken, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist erstmal offen. Und von dort her, diese Hoffnung, wieder alle Hoffnung in den Menschen, kann Gott sich nicht vielleicht mir so zusagen, dass er sagt, nochmal, dass ich weiter lebe, kann es nicht sein, denn vielleicht lebe ich nur weiter, und auch das Gewissen spricht nur weiter in mir, damit ich umso schlimmer dran bin. Gibt es eine Selbstfestlegung Gottes endgültig? Und Christsein heißt nichts anderes als Glauben, dass in diesem Mann Jesus von Nazareth Gott selbst sich endgültig festgelegt hat. Es geht um ein Das. Hat er oder hat er nicht? Und weil es um ein Das geht, hat er oder hat er nicht, sehen Sie, dass hier Kompromisse nicht möglich sind. Es wird dann eben versucht, ich hatte es schon angesprochen, zu reden von einem Christusprinzip, das eben dann öfter verwirklicht wird. Da ist gar nicht begriffen, worum es hier geht. Es geht eben nicht darum, dass irgendwo da verdichtete Göttlichkeiten erscheinen oder man neue Auskünfte oder Einblicke in die Gott vorbehaltene Selbstwirklichkeit bekommt, sondern es geht darum, wie will Gott letztlich sich selbst verstehen uns gegenüber und wie will er, dass wir ihn verstehen in seiner letzten Selbstfestlegung uns gegenüber. Und da sagt dann der Johannesche Jesus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wer mir nicht glaubt, richtet sich selbst. Gott bietet nur das Leben an. Auch wenn die Bibel das so formuliert, heute lege ich vor dich hin Leben und Tod, wähle das Leben. Gott hat in keiner Hand den Tod in diesem Sinn. Gott hat alle Hände voll Leben. Aber wenn ich Nein sage, habe ich damit den Tod gewählt. Es gibt nicht die Freiheit zu Guten und Bösen, hatte ich gesagt. Das ist derselbe Gedanke, der hier wieder auftaucht. Er bietet mir das Leben an. Gott will, dass der Sünder nicht, dass er stirbt, sondern dass er lebt. Die Frage ist, lasse ich mir dieses Leben schenken oder nicht? So, und jetzt sagt also der Christ, der in diesem Mann Jesus von Nazareth ist uns das begegnet. Ich muss also ganz scharf unterscheiden zwischen was und das. Das, was ich hier hingemalt habe mit den verschiedenen Bildern, das bezieht sich auf das Was. Natürlich kann der Europäer lernen von den Erfahrungen eines Afrikaners mit Gott, worauf er nicht achtet. Er kann lernen von den Semiten, er kann lernen von den Asiaten, er kann von überall her lernen, dass die Seiten an Gott und Dimensionen an Gott, auch an Christus, sichtbar machen, die, auf die er nicht kommt. Da ist ein unbegrenztes Feld des Lernens und Aufnehmens. Weil in jedem Menschen solche Facetten aufleuchten. Lewis hat einmal so dieses, C.S. Lewis hat einmal dieses Bild, das er sagt, von drei Freunden, A, B, C. Wenn da C stirbt, verliert A nicht bloß C, sondern alle Facetten an B, die nur aufleuchteten, wenn C zu Besuch kam. Man kann nicht einen Menschen an allen Stellen anzünden. Wenn man einen Lebensfreund verloren hat, fehlen auch am Partnerseiten, die nur aufleuchteten, wenn der kam. Also diese Dimension, und so kann man sagen, ist jeder von uns so eine Facette einer Widerspiegelung Gottes, der Welt, der Dinge, die dort auftauchen. Das gibt es und deswegen kann man da gar nicht genug davon reden und sich miteinander bereichern und austauschen, alles wahr. Aber das ist nicht der Punkt, um den es hier geht. Hier geht es ja nicht um das Was und um die Facetten an erster Stelle, sondern hier geht es erstmal darum, hat er sein letztes Wort gesprochen oder nicht? Hat er sich endgültig festgelegt oder nicht? Auf dieser Ebene des Das sind Kompromisse einfach nicht möglich. Kann ich sagen, halb in Christus und halb im Dalai Lama. Was soll das? Ich kann vom Dalai Lama was lernen, über den Menschen und auch über Facetten Gottes, natürlich. Aber das kann ich nicht von ihm erfahren. Die Selbstfestlegung. Das meine ich, das müsste man Leuten zumuten können. In dem Sinn, wie ich gesagt habe, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dieses Wort von der Bachmann. Das ist gemeint mit Christentum. Redet euch nicht irgendwas ein mit deren Rechthaberei bei den Christen. Das mag auch nochmal sein. Der Kern ist dies. Und wenn du das dem Christen ansinnst, er soll es lassen, dann sinnst du ihm an, dass er kein Christ mehr ist. Und da ist es nicht wahr, dass bloß die Christen so verbohrt sind. Da ist der Hindu genauso verbohrt. Wenn er sagt, ich bleibe bei dem Bild, die Wahrheit ist in der Mitte wie die Narbe und man kann über die verschiedenen Speichen dorthin laufen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, was sagt Gott letztlich über sich selbst uns gegenüber? Vielleicht hat er noch nicht geredet. Das ist das, was die Juden sagen. Sie sagen, ihr seid zu ungeduldig. Er kann noch gar nicht gekommen sein, denn die Welt sieht noch so aus wie vorher. Darüber kann man ja dann reden. Aber dass man überhaupt den springenden Punkt sieht, darauf kommt es mir an zu sehen, dieses Das, das kann nur gesagt werden in einem Punkt der Geschichte, ein für alle Mal, und dann sind alle Punkte bezogen auf diesen Punkt weit weg. Und das ist diese exzentrische Methode Gottes. Das ist diese komische kleine Erde hier in unserer Milchstraße. Und diese Milchstraße ist eine komische Milchstraße und sonst viele Milchstraßen. Und dann ist es auf der Erde wieder dieses kleine Palästina. Und in Palästina ist es ausgerechnet Nazareth, wo noch nie was Anständiges hergekommen ist. Nicht? Immerfort taucht das wieder auf. Es ist ganz exzentrisch und irgendwo von außen her. Und entweder man lässt sich's gesagt sein oder nicht. Muss ja niemand. Hoffentlich du das. Also das ist die Struktur, die hier drinnen steckt. So dass man hier geht es nicht um kleinsten gemeinsamen Nenner oder alles. Es gehört hier gar nicht hin. Weil Religion nicht zuerst ein Weg der Menschen zu Gott ist, sondern eine Antwort auf das Ankommen Gottes bei uns. So heißt das ja Advent. Wo es also darauf ankommt, das ist ernst zu nehmen. Und da kann ich nicht sagen, da fällt mir in dem Zusammenhang immer dieser Witz ein von dem Betrunkenen, den man da sieht, dass der da immer so um die Laterne rumläuft, seinen Autoschlüssel sucht, sag ich, haben Sie denn da verloren? Sagt er, nein, aber hier ist wenigstens Licht. Also die ganze Aufklärung, nicht? Anstatt da zu gucken, wo es eigentlich ist, sagt man, es muss da sein, wo ich will. Das kann doch nicht stimmen. Sondern ich muss dann natürlich entgegennehmen, was die Wahrheit tut, nicht was ich gern hätte. Dass das hingehört. Lasse ich mir das an dieser Stelle gesagt sein, gehe ich darauf ein oder nicht? Und dann sekundär, wie gesagt, entwickeln sich schon im Neuen Testament die unterschiedlichen Christologien. Da haben Sie ja wenigstens drei große Typen. Sie haben die Synoptiker, die sogenannten Synoptiker, Sie haben Johannes und Sie haben Paulus. Drei Blicke auf Jesus Christus, die Sie nicht einfach zusammentun können und harmonisieren können, wo es Brüche gibt, Spannungen oder so etwas, die hineingehören. Also ich meine, das wäre erstmal zu erwarten, wenn Gott wirklich Person ist und nicht ein Seinsgebirge und Person schon ein Anthropomorphismus. Das ist natürlich eine Vorentscheidung. Wenn Sie so jemanden lesen wie Nishitani, der sagt, Gott ist zugleich Person und nicht Person, dann sage ich, was soll das jetzt? Was ist der Oberbegriff darüber? Also doch irgendwas Apersonales, oder wie? Also ist er in sich personal? Oder ist das etwas, was wir an ihn herantragen? Das sind natürlich Urentscheidungen. Wenn er in sich personal ist, ist das zu erhoffen, als Möglichkeit zu rechnen und obendrein zu erhoffen, dass er selber sich in dieser Weise festlegt. Er ist der Zeuge, und wenn er jetzt, das ist sofort der nächste Gedanke, wenn er in dieser Form einmalig in der Geschichte erscheint, erscheint er natürlich auf der Ebene des Was äußerst partikulär. Warum gerade ein Semit? Warum gerade aus so einem Halbnomadenvolk da heraus? Halb patriarchalisch oder ganz patriarchalisch oder wie immer Sie es wollen? Nicht? Mit den Bestimmungen, die drinstecken, ist entweder ein Mann oder eine Frau natürlich. Wenn er eine Frau wäre, wären wir Männer ganz draußen vor. Dann ist die Mutter eine Frau und er auch noch eine Frau. Und was machen wir armen Männer, wo wir sowieso schon so Würstchen sind? Nicht? Bleibt dann gar nichts übrig. So hat er wenigstens eine Mutter und ist selber ein Mann. Da kommen beide vor. Also, dass man so guckt, wo das da hineingehört. Also so fallen dauernd irgendwelche Entscheidungen und Einschränkungen. Er kommt aus dieser Tradition und Kultur, die da in der Bibel drin ist. Ja klar, man kann sich alles Mögliche wünschen. Was wäre das, wenn das ein ordentlicher indischer Weiser wäre? Nicht? Was weiß ich. Oder irgendein Schneidier Preuße oder was sie sich ausmalen können, nicht? Kann sich ja jeder ausmalen, was er will, nicht? Oder irgendeine reizende Japanerin. Nein, es ist jetzt der. Nicht? So ist es. Mit all den Einschränkungen, die das bedeutet. Mit dem Horizont, den er hat. Das heißt ja nicht, dass er der beste Schachspieler aller Zeiten ist. Das haben manche Leute so früher gedacht, weil die Menschheit ganz vergessen haben. Der hat seine Ecken und Kanten. Der Hebräerbrief sagt, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde. Sind normale Ungezogenheiten Sünde? Bin ich einigermaßen skeptisch. Ich glaube nicht, dass der bequem war in der Pubertät. Er war auch hinterher nicht bequem. Aber in der Pubertät sicher nicht. Und so danach, wenn man das also anschaut. Deswegen muss man sich nicht so aufregen, wie sich die Familie aufgeregt hat und alle Leute, dass der Max Ernst ein Bild gemalt hat, dass Maria das Jesuskind züchtigt, nicht? Das hat zum Bruch mit seiner Familie geführt. Er hat genau das erreicht, was er wollte. Epatele bourgeois und ein Riesenkrach. Nicht? Danach das Elternhaus nicht mehr betreten dürfen. Deswegen sage ich trotzdem nicht, dass das nur besonders lobenswert ist, dieses Bild. Nur sagt, man muss sich nicht so darüber aufregen. Der ist ja nicht irgendwie Jesus Christ Superstar. Ist ein ganzer Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Ecken und Kanten sind keine Sünden. Unvollkommenheiten sind keine Sünden. Und das ist wichtig, sich das klar zu machen, weil, wie ich gesagt habe, Christ werden heißt ja, sich zu diesem Mann bekehren und mit ihm ein persönliches Verhältnis aufbauen. Wo all das mit hineingehört. Also, das ist damit gegeben. Wenn ich sage, Gott soll sein nettes Wort an einem bestimmten Ort sagen, muss es in einer bestimmten Sprache sagen, in einer bestimmten Kultur, in einem bestimmten Horizont und alles Mögliche, was man gern hätte oder möchte, kommt nicht vor. Natürlich nicht. Er hat auch nur ein bestimmtes Alter. Zwischendurch kann einen das ja schon mit Kummer erfüllen. Stellen Sie sich vor, wir hätten ihn nicht so schnell umgebracht und er wäre wirklich 70 oder 80 geworden, da wird sich am Buber vor verstecken können, was das geworden wäre, nicht? Haben wir uns drum gebracht, wir haben ihn umgebracht. Dann war er aus. Inzwischen ist er so alt wie meine Söhne, älter ist er nicht geworden. Also, dass man das mitsieht oder so. All das gehört zu diesen Dingen, die ich dann annehme, wenn ich wirklich sage, Geschichte, konkretes Handeln Gottes, Selbstfestlegung. Man hat den Eindruck, zwischendurch vergessen das die Leute einfach. Sind irgendwie in so allgemeinen Vorstellungen, genau wie diese pluralistische Religionstheorie, ja, da ist eben Gott ist sowieso unzugänglich und jeder von uns entwirft sich das irgendwie und denkt sich das so, nichts da. Er selber kommt in diese Welt hinein und dann kann er es nur an einem ganz bestimmten Ort, in einer bestimmten Art und Weise mit Vorgaben, die gegeben sind und die den anderen dann zumuten, was zu lernen. Natürlich, inzwischen ist die Kultur sehr weit weg, ist eine ganz andere. Deswegen müssen unsere Leute dann Hebräisch lernen und Griechisch und so die Geschichten versuchen, sich da hineinzufinden. Das ist genau diese Last der Geschichte, die man nicht wegdenken kann, indem man sagt, wir haben ja die Bilder in der Seele, nicht? Und können uns das sparen. Nein, genau das ist es. Und deswegen kann die Kirche das auch nicht einfach abstreifen. Wir können auch nicht die Gleichnisse umschreiben und sagen, man kann heute nicht mehr von Königen reden, reden wir lieber von Finanzdirektoren oder sowas. Prinzessinnen gibt es auch noch. Nicht mehr oder nicht mehr viele, nicht? Nein, die Alten, das sind seine Gleichnisse und ich muss die Übersetzungsarbeit leisten, aber ich kann nicht die Texte dauernd umschreiben. Sondern genau auf die bin ich rückbezogen. Diese Last der Geschichte, die dort mit hineingehört, die weiter zu tragen ist. Und jetzt komme ich dann zu diesem Weiteren. Diese Geschichte ist ja weitergegangen, im Unterschied etwa zum Koran, den man nicht übersetzen darf, weil er als solches ja einfach göttlich ist. Ist die Bibel von Anfang an ein Buch der Übersetzung. Das Alte Testament ist schon mehrsprachlich, nicht? Hebräisch, aramäische Einsprengsel, griechisch. Dann das griechische Neue Testament, wo ja zum Teil auch aramäische und hebräische, also Urtexte zugrunde liegen, womit manches dann verständlicher wird, wenn man das mit dazu nimmt. Dann geht das Ganze in die griechische Kultur hinein, geht von dort in die lateinische Übersetzung, wieder mit Gewinnen und Verlusten. Dann hinterlässt das Gallische und das Keltische da seine Spuren, das Germanische. Und im Ganzen ist es immer noch zu europäisch jetzt. Jetzt muss man sehen, wann kommt da genuin Afrikanisches, Asiatisches hinein, nicht? Genau diese ganze, wenn man sagt von außen, diese Kontingenz, diese Zufälligkeit, das gehört alles mit dazu. Ich habe also zusammenzudenken, die Unbedingtheit dieses einen letzten Wortes und diese geschichtliche Vielfalt und Färbung des Was. Ohne dass ich das sauber voneinander trennen kann. Ich habe das eine nur so im anderen. Da gehört dann zum Beispiel auch der bisher immer noch also bestehende Dissens dahin, dass Küng immer noch festhält, woran die Fachleute längst nicht mehr festhalten, die sogenannte Hellenisierung des Christentums. Nicht? Natürlich ist das Christentum griechisch geworden, aber nicht Hellenisierung, sondern wie man heute sagt, Inkulturation. Er ist dort eben angekommen, der Abweis der Hellenisierung, das hat zum Beispiel, das haben die Autoren, bei uns also vor allen Dingen der Kollege Grillmeier, der ja nochmal dann, als er Kardinal wurde, hat das ja in seinen weltweit anerkannten Büchern untersucht und hat gezeigt, wie gerade in den Konzilien die Hellenisierung abgewiesen wird. Die hellenisierende Missdeutung des Christus, die ist ausgeschlossen worden auf diesen großen Konzilien zu den Aussagen über Christus. Das müsste man im Einzelnen im Studienseminar durchgehen und zeigen, wo das hingehört. Jetzt bitte ich Sie einfach, mir das so zu glauben. Nicht? Also natürlich ist das Christentum dort griechisch geworden, aber eben nicht in diesem Sinn der Hellenisierung. Genau das ist nochmal vermieden worden, obwohl natürlich die Prägung hineingehört, ja klar. So auf allen Stufen, Gewinn und Verlust, dann kommt es bei den Germanen an, da wird es ein bisschen heldenhaft, nicht mit dem Heliand und so Geschichten, also werden solche Seiten dann betont, sowie noch, also im ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gab es dann so eine Heiligenlegende, die stand bei uns zu Hause auch, die hieß also Helden und Heilige, nicht? Das war so damals die Sicht auf die Dinge. So gibt es einfach so diese unterschiedlichen Positionen, die dann auftauchen. Na und? Also, der Zeuge spricht schon in einer ganz bestimmten eingeschränkten Weise, ist eine Zumutung für die anderen Leute, die das erst lernen müssen und die Sprache lernen müssen. Klar hat es da ein Syrer schwer und ein Ägypter hat es natürlich auch schwer, wenn das Alte Testament hört und hört da dauernd, dass er der Sklavenhalter ist oder so, nicht? Klingt ja nicht gut. Also diese Dinge, die da hineingehören und das also geschichtlich einbinden muss, wo das hingehört. Und dann gibt es nochmal die Zeugen vom Zeugen. Das ist nämlich der weitere wichtige Gedanke. Manche Leute sagen, Christus ja, aber die Kirche, das ist doch Menschenwerk. Ich möchte Ihnen einfach da so ein Passus von Rahner vorlesen. Da sagt er hier, wichtig ist folgender Satz, Wahrheit, und zwar gerade Wahrheit, in dem eigentlich das menschliche Dasein als Ganzes erhellenden und tragenden Sinn, hat etwas mit Institution zu tun. Mit Institution. Das wollen die Leute nicht hören. Mit Institution. Und dann fährt er fort und sagt, ich wundere mich nicht selten, wie Menschen in meiner Umgebung mit höchster emotionaler Selbstverständlichkeit ihre eigene Meinung, die sie ihre Überzeugung nennen, als selbstverständlich richtig auch dann proklamieren, wenn sie wirklich oder oft vermeintlich mit einer Lehrerklärung der Kirche in Widerspruch kommt. Es ist zwar selbstverständlich, dass eine solche, das betreffende Wahrheitsgewissen eines Einzelnen betreffende Meinung schuldlos sein kann, selbst wo eine solche Meinung oder Überzeugung ein Dogma ablehnt, auch wenn dann ein solcher seinem Wahrheitsgewissen folgender Mensch, wenn er dezidiert ein Dogma glaubt verwerfen zu müssen, in einem theologischen Sinn nicht mehr katholisch genannt werden kann. Es ist auch selbstverständlich, dass ein Widerspruch, der sich gegen eine authentische, aber nicht definierte Lehre der Kirche richtet, auch objektiv die Chance haben kann, sachlich richtig zu sein. Natürlich. Denn wo der Papst nicht unfehlbar ist, da ist er fehlbar. Und auch wenn man nicht glaubt, dass die Wurststulle immer auf die Marmeladenseite fällt, nicht, kann man trotzdem sagen, wahrscheinlich passiert es dann schon öfter. Das muss es ja nicht sein. Sagt er, aber dies alles zugegeben, und ausdrücklich gesagt, wundere ich mich doch, mit welcher naiven Selbstverständlichkeit und emotionalen Aggressivität gegen das Lehramt der Kirche nicht selten Katholiken ihren Widerspruch gegen Lehren der Kirche, ob definiert oder nicht, dezidiert anzumelden pflegen. Ich finde das sehr schön, das eigentlich nichts hinzuzufügen. Er hat ja selber zwischendurch auch einigermaßen herumgegrandelt, nicht? Aber dass er hier klar sagt, das wundert ihn, mit welcher Selbstverständlichkeit dann die Leute wissen, sie wissen es besser als der Papst und Rom. Woher eigentlich? Also sagt er, das wundert ihn sehr. Zur Wahrheit gehört, wenn ich also sage Zeugnis, wenn ich die Inkarnation ernst nehme, wenn ich sage, in Jesus Christus ist wirklich das letzte Wort ergangen, dann ist es nicht möglich, dass dieses letzte Wort total verloren geht. Dann müsste nämlich das allerletzte Wort kommen. Deswegen gehört unbedingt zum Gedanken der Inkarnation der Begriff Lehramt. Denn dieses letzte Wort, das muss ja Gott sicherstellen, dass das letzte Wort bleibt und nicht so verloren geht, dass er nochmal einen allerletzten Zeugen schicken muss, als den sich zum Beispiel Mohammed versteht oder als den sich der Moon versteht von der Moon-Sekte. Die sagen, nein, mit Jesus war noch nicht so ganz richtig. Der hat das zwar versucht, das war auch ganz nett, aber es ist eben nicht gegangen. Sodass jetzt noch jemand kommt, der das allerletzte Wort hat. Nochmal, jemand kann das sagen, aber er soll wissen, was er dann sagt. Wenn er Christ ist, müsste er sagen, Jesus Christus ist das letzte Wort. Und wenn er sagt, Jesus Christus ist das letzte Wort, dann muss er sagen, dieses letzte Wort bleibt auch das letzte Wort. Es geht nicht verloren. Es kann entstellt werden, es kann beschädigt werden. Durch Rechthaberei, durch Irrtum, durch Lieblosigkeit in der Kirche. Aber es kann nicht als Ganzes verloren gehen. Deswegen kommt die Unfehlbarkeit erstmal der Gemeinde Jesu Christi als solcher zu. Sie kann zwar viel fehlen und sich verfehlen, aber sie kann nicht dieses letzte Wort ganz und gar verlieren, dann wäre es nicht das letzte Wort. Nochmal, niemand muss sagen, es war das letzte Wort. Ich sage nur, wer sagt, es ist das letzte Wort, der möge doch bitte auch die Konsequenzen ziehen. Nur das sage ich. Dass das mit dazu gehört. Also es gehört der Heilige Geist, deswegen haben wir heute Abend über Trinität gesprochen. Es gehört der Heilige Geist zum Wort dazu. Er garantiert der Gemeinde Jesu Christi das Bleiben in der Wahrheit. Also kann ein Katholik nicht sagen, ein Dogma hat was Falsches verkündet. Ein Katholik kann sagen, das Dogma muss geklärt werden, es muss weitergeführt werden, es ist zu einseitig. Es kann ein Katholik sagen, es ist schade, dass das überhaupt als Dogma verkündet worden ist, weil es das falsche Signal ist oder die Dinge so oder so angeht. Auch das lässt sich im äußersten Fall sagen. Ob das in jedem Fall jetzt hingehört, ist die andere Frage. Wo ich ja sage, für manche Leute besteht ja die Unfehlbarkeit des Papstes drin, das, was er macht, ist unfehlbar falsch. Das kann es ja nicht sein. Das kann ich alles sagen. Aber ich kann nicht sagen, in einem Dogma wird etwas Falsches verkündet. Dann habe ich eigentlich die Inkarnation aufgekündigt. Und dieser letzte Gedanke, den ich mir nur angucke, von dem finde ich, dass er vielen Leuten überhaupt nicht im Blick ist. Deswegen haben wir versucht, den also so deutlich und klar zu sagen. Und damit ist auch schon längst meine Zeit rum. Ich höre auf, dass wir das jetzt miteinander diskutieren. Bitte?